seine Liebe, die er eigentlich in unserem Herzen hineingetan hat, für die, die ihn angenommen haben, ist die Liebe vorhanden. Aber wir brauchen Gemeinschaft untereinander. Seid also ganz, ganz herzlich gesegnet. Jetzt möchte ich kurz die Bekanntmachung machen. Es passieren Dinge im Gebet, wenn wir ihn proklamieren, sein Heil proklamieren. In seinen Wunden sind wir geheilt, das hat der Herr Jesus selbst gesagt. Auch dafür wird viel gebetet und es ist auch einiges schon passiert. Ich ermutige euch, danach ist wieder die Bibelstunde mit Rolf das Gleiche.
Ein paar Worte zu sagen. Wir haben heute Israel-Sonntag und normal gehört das in die Zuständigkeit von Jürgen, der ja unser Israel-Mann ist, aber er ist in Berlin.
Enthalten in dem Gehorsam. Da kann man so viel ausdrücken, den Weg mit Christus zu gehen. Ungehorsam war, ist Sünde. Das haben viele in der Bibel auch erleben dürfen. Große Männer sind gefallen durch Ungehorsam. Und die Gehorsamen werden auch das Erbteil ererben, so sagt es die Schrift. Ich wünsche uns den Segen Gottes für heute. Ja. Und ich möchte dennoch einen lieben Bruder, den ich schon lange kenne, aber doch wenig Gemeinschaft hatte in der Zwischenzeit, aber ich habe ja gehört, welch einen Dienst er macht, alle Achtung, ich stelle mich drunter und segne dich und danke dir auch, dass du uns hier dienst. Ist noch Zeit für ein kleines Zeugnis?
Ja, wir können auch noch die zwei segnen.
Genau, das habe ich wieder vergessen. Ja, du bist auch sehr gut. Das habe ich da. Entschuldigung. Das wollen wir doch gleich tun. Komm bitte nach vorne.
Herr Jesus, wir danken dir für unsere lieben Geschwister. Du hast sie zusammengeführt und wir erleben es schon Woche für Woche, dass sie miteinander dir dienen. Und sie sind den Weg gegangen, den du vorausgesagt hast und den du uns aufs Herz gelegt hast. Sie haben den Bund mit ihr geschlossen vor dir und haben ihr Jahre vor dir gegeben. Und wir wollen sie heute Morgen segnen.
Ja, ja.
Dass diese Ehe gelingt bis ans Ende, solange sie leben.
Halleluja.
Segne du sie von ganzem Herzen. Halten deine gesegneten, deine liebenden, deine schützenden Hände über sie her. Und gib du ihnen alle Zeit deinen Frieden.
Amen. Vater, wir wissen, dass dein Wort es ausgesagt hat. Diese Ehe ist heilig und bis zum Ende des Todes, bis dass der Tod euch scheidet. Herr, das steht fest. Das glaube ich und da vertraue ich auch, Herr. So möchtest du sie segnen, Herr Jesus, mit den Gaben, die sie dazu brauchen, eine Ehe aufrechtzuerhalten, Herr. Wir segnen sie in deinem Namen, Vater, in den Namen Jesus und des Heiligen Geistes, Herr. Sollen sie dieses Band der Liebe.
Ja, auf.
Mikrofon ein bisschen höher.
Ja. Ist das so versteht ihr mich denn jetzt alle gut, ja?
Ja,
wunderbar.
Für Riesen.
Ich hoffe, du meinst jetzt nicht das, was die Bibel über Riesen sagt. Ne? Ja, also ihr Lieben, ich freue mich auch, dass ich heute Morgen hier in eurer Mitte sein darf. Und ich habe die Einladung, die ich bekommen habe, auch von eurem Pastor gerne angenommen. Und möchte auch gleich an diesem Morgen zu der Wortlesung kommen. Schlagen wir gemeinsam auf, wenn ihr eure Bibel dabei habt, im Psalm 1, dort möchte ich den ganzen Psalm einmal mit euch lesen. Das sind 6 Verse und ich hoffe, ihr habt viel Zeit mitgebracht. Wir werden versuchen, durch diese Verse ein wenig durchzugehen, um zu hören, was auch der Geist uns heute Morgen zu sagen hat. Da heißt es, wohl dem, der den Rat der Gottlosen nicht folgt, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Freude hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt bei Tag und bei Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gelingt ihm gut. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen die Gottlosen auch nicht im Gericht und die Sünder nicht in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen, er führt ins Verderben. Soweit die Worte aus der Heiligen Schrift. Die Psalmen, wir haben insgesamt 150 davon, sie sind uns eigentlich gegeben als ein Nachlass. Die Psalmen waren eigentlich das Gesangsbuch aus dem alten Israel oder das Gebetsbuch. Und es ist interessant, wenn wir diese Psalmen einmal studieren und bedenken, dann sehen wir, wie die Autoren der Psalmen, Asaf, David und wie sie alle heißen, dass sie ganz offen auch von ihren Nöten und von ihrem Versagen und von ihren Schmerzen berichten. Sie spiegeln eigentlich das ganz normale Leben wider, so wie es auch in unserem Alltag ist. Ja, unser Alltag, er ist nicht immer nur schön, sondern ich habe auch heute Morgen schon sehr oft das Wort Angst gehört. Na, und das ist eine Realität in dieser Welt, in der wir leben, mit all den Informationen, die an uns herangetragen werden. Es gibt vieles, was uns Angst machen möchte. So, das ist etwas, was in dieser Welt ganz normal ist. Und wir leben in dieser Welt, auch als Kinder Gottes. Obwohl wir nicht von dieser Welt sind, sind wir immer noch physisch hier. Und wir sind diesen Mächten nicht schutzlos ausgeliefert, aber es sind Dinge da, die mit Macht zu uns kommen und uns ängstigen wollen und uns manchmal auch den Schlaf rauben wollen. So, das ist eigentlich eine Analyse, die wir hier finden in der Bibel. Und die Autoren der Bibel, sie schreiben ganz offen davon. Ich denke nur an David. Wie oft hat er in seinen Psalmen seinen inneren Schmerz und seine Kämpfe zum Ausdruck gebracht und war auch mit Gott am Hadern und sagt, Herr, wie lange wartest du noch darauf, um mir endlich mal zu helfen? Und ich denke, diese Situation, die kennen wir in verschiedenen Facetten auch, dass wir Anliegen haben, mit denen wir zu Gott kommen und wir bitten Gott, dass er doch eingreifen möchte, weil wir auch seine Verheißungen haben. Er ist ein Gott, der Gebet erhört und der uns gerne helfen möchte. Und doch stellen wir oft fest, dass das nicht einfach so per Knopfdruck geht, sondern es dauert manches Mal auch seine Zeit, bis Gott unsere Gebete erhört. Und so war das auch beim David. Und er sagte, Herr, wie lange soll ich noch warten, bis du endlich meine Gebete erhörst und meine Feinde, ich sage es jetzt einmal so, vernichten tust oder schlagen tust. So, diese Reaktion, die war bei David vorhanden. Wir wissen auch von David, dass David auch ein Mann war, obwohl er ein Mann war nach dem Herzen Gottes, war er immer noch in dieser Welt aus Fleisch und Blut. Und die Bibel lehrt uns ja, auch dieser große Mann Gottes konnte noch sündigen. Na, und weil er gesündigt hat, gleichzeitig aber auch der Geist Gottes in ihm lebte, da schrie er zu Gott und sagte, Gott, ich habe jetzt zwar gesündigt, ich habe gefehlt vor deinem Angesicht, aber Gott, bitte nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ne, auch das ist etwas, was wir kennen. Wir leben nicht nur in dieser Welt, wo wir Angst haben, sondern wir ertappen uns auch dabei, dass wir nicht vollkommen sind. Ne, und dass wir auch noch als Kinder Gottes sündigen tun. Aber der Unterschied zu einem Kind Gottes, das da sündigt, und einem Ungläubigen, der da sündigt, ist folgender. Ein Kind Gottes kann sündigen, aber der Geist Gottes, der in uns wohnt, er aktiviert unser Gewissen. Und wir bekommen Schuldgefühle vor dem Angesicht Gottes. Und dann schreit in uns der Geist Gottes, der uns artikulieren lässt und beten lässt: Gott, nimm deinen Geist nicht von uns. Versteht ihr das? Ja, das ist der Unterschied. Und ich möchte jetzt einmal mit euch durch diesen Text gehen. Der Text, der fängt schon eigentlich ganz interessant an. Es steht hier ganz am Anfang das Wort wohl dem. Wohl dem. In meiner brasilianischen Bibel, also meiner portugiesischen Bibel und auch in der spanischen Bibel, da steht das Wort Bem-aventurado. Das heißt glückselig. Ja. Glückselig steht auch in manchen deutschen Bibeln. Siehst du, steht da auch, siehst du? Steht da auch, also ist alles bestätigt, was ich hier sage. Da steht das Wort Bem-aventurado. Das wurde von vielen Übersetzern so übersetzt. Luther übersetzt es wohl dem, kann man machen. Aber wenn wir genau hineinschauen in die hebräische Sprache, dann steht da nicht das Wort glückselig oder wohl dem, sondern dann steht da das Wort herzlichen Glückwunsch. Oder in der portugiesischen Sprache heißt es Parabéns. Na, herzlichen Glückwunsch. Und wenn wir dieses Wort einmal davor setzen, vor dem ganzen Satz, dann heißt der Satz nicht glückselig, der den Rat der Gottlosen nicht folgt, oder wohl dem, der den Rat der Gottlosen nicht folgt, sondern herzlichen Glückwunsch denjenigen, der den Rat der Gottlosen nicht befolgt. Das kann man wirklich so sagen, ne? Also ihr, die ihr euch entschieden habt, Gott zu dienen und den Weg mit Gott zu gehen, sprich den schmalen Weg zu gehen, es gibt jemand, der sagt zu euch: herzlichen Glückwunsch, das habt ihr gut gemacht. Hallo, seid ihr noch da? Da könnt ihr auch mal Amen zu sagen. Ne? Herzlichen Glückwunsch euch, die ihr euch entschieden habt, ich möchte den Weg mit Gott gehen. Na, ihr seid Menschen, die auf der Straße des Siegers, sage ich jetzt mal so, seid. Und man kann euch gratulieren. Also im Grunde genommen, jedes Mal, wenn ihr hier so am Sonntagmorgen zusammenkommt und proklamiert, wir wollen den Weg des Herrn gehen, wir wollen den schmalen Weg gehen, dann feiert ihr eigentlich jeden Tag und jeden Sonntag ein Fest und ihr beglückt euch gegenseitig und sagt: herzlichen Glückwunsch, dass du in dieser Woche mit Gott gegangen bist. Amen. So, das ist etwas, was wir lernen dürfen. Ist das so, wenn ihr eingeladen werdet zum Geburtstag, Kindergeburtstag, und ihr gratuliert den Kindern oder denjenigen, zu denen ihr da eingeladen werdet, dann sagt ihr auch herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt wieder ein Jahr älter geworden bist, und gibt ihnen Geschenke. Aber wisst ihr, als ich diesen Text bedacht habe, da kam mir ein Gedanke: wer sagt denn eigentlich zu uns herzlichen Glückwunsch? Wer ist denn derjenige, der zu uns spricht und sagt: ich gratuliere dir, dass du den Weg der Sünder nicht betrittst? Es ist ja interessant, und euer Pastor wird das ja auch bestätigen können. Die Psalmen, von denen wir hier lesen, sind in der Tat Gebete. Es ist ein Lobpreis zur Ehre Gottes, aber das Interessante ist, dass der erste Psalm, der beginnt nicht mit einem Lobpreis und auch nicht mit einer Anbetung, sondern der erste Psalm, der beginnt mit einem Mann und einer Person, die sich entschieden hat, den Weg der Gottlosen nicht zu gehen. Meine Frage ist: wer ist denn diese Person, der da sagt: herzlichen Glückwunsch? Könnt ihr mir da helfen? das ist Jesus selber. Er gratuliert euch, dass ihr diesen Weg gegangen seid, dass ihr gesagt habt, ich möchte mich entscheiden für Christus. In dieser Welt, in der wir leben, da werden die Christen oftmals belächelt. Ne? Die werden ausgegrenzt. Und oftmals hört man dann, du glaubst noch an Gott, du glaubst noch an das, was in der Bibel steht, das haben meine Omas und Opas und im Mittelalter hat man das hier noch geglaubt. Aber wir leben in einer modernen Zeit. Die Welt hat sich geändert, die Menschen haben sich geändert, die Wissenschaft hat sich geändert. Und die Christen in dieser Zeit, in der wir leben, auch in der westlichen Welt, wenn sie auch nicht physisch verfolgt werden, so werden sie doch geistlich verfolgt. Und wir werden im Grunde genommen irgendwo auch an den Rand gedrängt. Aber Jesus, er sagt etwas anderes. Jesus, er sagt zu seinen Kindern, du, ich gratuliere dir, dass du diesen Weg gehen tust. Und dieser Weg, den du jetzt gehst, für den du dich entschieden hast, dieser Weg, er hat eine Verheißung. Ist so, ne? Und darüber wollen wir jetzt einmal nachdenken. Also, der erste Punkt ist, ihr seid alle zu beglückwünschen heute Morgen. Wer das noch nicht ist, wer noch kein Kind Gottes ist, du darfst heute ein Kind Gottes werden, dann werden wir auch zu dir sagen, herzlichen Glückwunsch. Na, wenn du noch kein Kind Gottes bist und noch nicht diesen Weg mit Gott gehst, von dem die Bibel sagt, es ist ein schmaler Weg, es ist ein Weg der Demütigung, es ist ein Weg, der da sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es ist ein Weg, der oft steinig ist. Wenn du diesen Weg noch nicht gehst, dann hast auch du eine Verheißung. Und da heißt es nämlich zum Schluss, denn der Weg der Gottlosen, er führt ins Verderben. So, das sind die beiden Alternativen. Und du darfst dich heute Morgen entscheiden. Möchtest du zu denen gehören, zu denen man sagt, herzlichen Glückwunsch? Wunderbar. Wunderbar. Oder möchtest du zu denen gehören, von denen die Bibel sagt, du, wenn du diesen Weg weitergehst und wenn du nicht Stopp machst und wenn du dich nicht umdrehst oder Buße tust, dann wird dein Weg am Ende ins Verderben gehen. So, dafür darfst du dich heute Morgen entscheiden. Amen. Fangen wir mal damit an, mit dem Weg der Gerechten. Also, wohl dem oder herzlichen Glückwunsch dem Menschen, der den Rat der Gottlosen nicht befolgt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir dort drüben in Brasilien, wir bekommen sehr viele Informationen. Also es sind sehr viele Mächte, die unsere Aufmerksamkeit haben wollen. Jeder ringt darum, nun hör doch mal zu, ich habe dir was zu sagen. Sei es in den Medien, sei es plakativ auf den Werbebanners, die wir überall auf den Straßen sehen. Überall merkt man, da sind Mächte, die wollen unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen und wollen, dass wir ihnen zuhören und ihnen Beobachtung und Achtung schenken. Nun, nicht alles, was in dieser Welt an Informationen an uns herangetragen wird, ist per se schlecht. Das möchte ich Ihnen von vornherein sagen. Nicht alles, was an Informationen auch durch das Radio, Fernsehen oder Social Media Kanäle an uns herangetragen wird, ist per se schlecht. Aber die Bibel sagt uns, dass wir als Kinder Gottes in eine Lage versetzt sind, wo wir unterscheiden sollen. Unterscheiden sollen, was ist der Rat der Gottlosen, die uns in die Irre führen wollen, oder was ist der Rat Gottes für unser Leben? Es geht nicht um diese allgemeinen Floskeln in dieser Welt, sondern es geht um das Entscheidende. Was sagt das Wort Gottes über Hölle, Tod und Teufel? Es geht um diese elementaren Dinge. Was sagt die Bibel über das Leben nach dem Tod hinaus? Was sagt die Bibel über ein ewiges Leben oder ein Leben vor der Ewigkeit? Über diese wichtigen Dinge sollen wir nicht auf den Rat der Gottlosen hören. Ich möchte euch ein paar Beispiele nennen, damit euch, für euch das greifbar wird. Der ganze Bereich der Dämonologie, also der ganze Bereich vom Teufel, von Dämonen und all sowas, das wird heute in einer postmodernen Welt, in der wir leben, alles in das frühe Mittelalter hineingeschoben. Früher, da hat das alles sowas gegeben. Aber heute, in einer modernen Welt, in der wir leben, da gibt es diese Dinge nicht. Und doch wissen wir aus der Realität, der Teufel, er geht auch heute noch umher wie ein brüllender Löwe. Der Teufel ist auch heute noch eine reale Macht und eine reale Kraft, der sich auf dieser Welt manifestiert. Aber die moderne Welt, sie möchte diesen ganzen Bereich der Dämonologie verbannen aus unser Bewusstsein, wird irgendwie mit psychologischen Argumenten wegdiskutiert. Die Bibel aber sagt, der Teufel ist der Fürst dieser Welt. So, und wir sollten auch im frommen Gewand, auch das sagt die Bibel. Ich merke, ihr seid alle zu Hause in der Heiligen Schrift, ihr kennt das Wort Gottes. Aber die Bibel sagt uns, wir sollen uns da nicht beraten lassen von den Gottlosen. Selbst in den Kirchen wird heute nicht mehr über Buße und Bekehrung gepredigt. Es wird nicht mehr über Hölle und Himmel gepredigt, sondern es geht nur noch um grüne Bäume und es geht nur noch um politische Meinungen und um humanistische Lebensanschauungen. Ihr Lieben, selbst in christlichen Kreisen wird das Wort Gottes nicht mehr gepredigt. Und dann wundern sich die Menschen, dass die Menschen heute sich immer weiter vom Christentum abwenden. So, ihr Lieben, die Bibel sagt uns, herzlichen Glückwunsch, ihr, die ihr euch entschieden habt, den Weg der Gottlosen nicht zu gehen, ihren Rat nicht zu befolgen. Ich könnte euch da jetzt viele Beispiele aus dem Gemeindeleben erzählen. Der ganze Bereich der Sünden, das ist ein riesiger Katalog, den man eigentlich fast, was man jetzt aufmachen könnte, aber das will ich jetzt aus Zeitgründen nicht machen. Was heute auch in den Kirchen alles nicht mehr Sünde ist, was erlaubt wird und es auch gedeckelt wird. Na, es ist ja alles nicht so schlimm und wir haben hier einen gnädigen und barmherzigen Gott. Ihr Lieben, wir wollen nicht hören auf den Rat dieser Menschen, sondern wir wollen uns entscheiden, dem Wort Gottes zu gehorchen. Amen. Denn nur dieser Weg hat Zukunft. Es geht weiter, der den Rat der Gottlosen nicht hört. Es gibt ein schönes Kapitel in der Bibel, da beschäftigt sich der Apostel Paulus mit und sagt, wir, die wir mit Gott leben, wir sollten Hygiene betreiben mit unseren Gedanken. Das heißt, wir sollen gut aufpassen, was wir denken. Denn das, was wir denken, das beeinflusst unser Handeln. Ist doch so, ne? Das, was wir denken, beeinflusst unser Denken. Und der Apostel Paulus sagt, wenn ihr in der Heiligung wachsen wollt und wenn ihr zunehmen wollt im Glauben, dann müsst ihr eins lernen. Ihr müsst lernen, eure Gedanken zu verändern. Das heißt, ihr müsst eure Gedanken konzentrieren auf das Wort Gottes. Verändert euch, sagt der Apostel Paulus, durch die Erneuerung eurer Gedanken oder eurer Sinne. Also sinnt nicht auf das, was fleischlich ist, sagt die Bibel, ich sage das jetzt mal ganz fromm, so wie es die Bibel sagt, sinnt nicht auf das, was fleischlich ist, sondern sinnt auf das, was geistlich ist. Können wir uns entscheiden. Wenn Menschen sich für etwas entschieden haben, dann folgt eigentlich der nächste Schritt. Das, für das, wofür sie sich in ihrem Herzen und ihren Gedanken entschieden haben, das tun sie auch. Das ist die Konsequenz. Ne? Also, es fängt alles an mit unseren Gedanken. Da fängt das an. Passt auf eure Gedanken auf. Ne? So wie ein Wanderer, der sich verlaufen hat, aber einen Kompass dabei hat, er orientiert sich nicht an der Sonne, sondern er orientiert sich am Kompass. Der Kompass für unser Leben ist das Wort Gottes. Na, und wenn wir sicher durch diese Welt kommen wollen, dann müssen wir uns am Wort Gottes orientieren. Denn nur die Bibel hat die Verheißung, es ist ein Licht auf unserem Weg. Den Rat der Gottlosen nicht befolgen und den Weg der Sünder nicht betritt. So, und dann die Finalisation, also das Finale, nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Also da habe ich manches Mal, weil ich bin ja auch als Gemeindepastor viele Jahre unterwegs gewesen, und da habe ich mich auch oft gewundert, wie kann das sein, dass die Christen mehr Zeit mit ihren Freunden und Amigos da in der Welt verbringen, aber kaum Zeit haben, um in die Gemeinde zu gehen, ne, um unter das Wort Gottes zu gehen und mit den Menschen, die eines Geistes sind, Gemeinschaft zu haben. Überlegt euch einmal, mit wem verbringt ihr eigentlich die meiste Zeit? Nun sagst du ja auch, ja, ich bin auf der Arbeit und ich muss 8 Stunden mit gottlosen Menschen da auskommen. Das ist nun mal so in dieser Welt. Aber es geht hier um die Zeit, die du selber gestalten kannst. Die Arbeitszeit, die kannst du ja nicht immer selber gestalten. Die ist dir vorgegeben. Es geht um die Zeit, die Gott dir geschenkt hat, die du selber gestalten kannst. Mit wem verbringst du deine Zeit? Und da möchte ich jetzt nicht den Finger erheben, sondern da möchte ich einmal sagen, prüft ein jeder sich selber, um es mit der Sprache von Paulus zu sagen, ob ihr noch im Glauben steht. Darf man das so sagen? Da prüfe sich ein jeder selber. Ich komme jetzt, wie lange macht ihr? Oh, dann habt ihr viel Zeit mitgebracht? Nein, ich werde dann auch gleich zum Finale kommen. Ich komme jetzt zu meinem zweiten Punkt. Also der erste Punkt war, zunächst einmal, Gott gratuliert jedem Menschen. Und er lässt das nicht unbeobachtet, sondern er gratuliert jedem Menschen, der sich dafür entschieden hat, Gott zu folgen. Auch wenn die Menschen dich ausgrenzen wollen, auch wenn die Menschen meinen, aufgrund deines Glaubens keine Gemeinschaft mehr mit dir zu haben, Gott gratuliert dir. Und Gott sagt, herzlichen Glückwunsch, dass du diesen Weg gehst. Und er sagte, dieser Weg, er hat Verheißung. Aber ich komme jetzt zu meinem zweiten Punkt. Da heißt es in Vers 2 von diesem Mann, der sich entschieden hat, nicht den Rat der Gottlosen zu folgen. Da heißt es, dieser Mann oder diese Frau ist eine Person, in Vers 2, diese Person hat Freude am Gesetz des Herrn. Es steht hier nicht, hat Freude am Worte Gottes, sondern es steht hier Freude am Gesetz. Was mir aufgefallen ist, du kannst heute in allen Gemeinden, egal wo du hinkommst, egal wie sie sich nennen, egal welche geistliche Ausrichtung sie haben, du kannst in allen Gemeinden über Verheißungen sprechen, über Segnungen sprechen. Die Leute, die hören dir aufmerksam zu Und die Chance, dass du wieder eingeladen wirst, ist sehr groß. Wenn du aber in einer Gemeinde anfängst, über Gesetze zu sprechen und über Gebote zu sprechen, dann kriegst du sehr schnell das Zertifikat: Oh, wie ist dieser Mensch doch konservativ, ne? Oh, wie ist dieser Mann doch gesetzlich? Und dann ist die Gefahr, dann wirst du auch nie wieder eingeladen. Ne? Aber ich möchte es heute Morgen einmal wagen, einmal darüber zu sprechen. Ein Mensch, der Lust hat am Gesetz des Herrn. Damit sind jetzt nicht nur, ihr versteht, dass ich das auch versuche, ein wenig zu erklären, ja? Die Gesetze sind nicht nur die 10 Gebote, sondern Gesetz bedeutet eigentlich das ganze Wort Gottes in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Bandbreite, in seinen ganzen Aussagen, Gebote Gottes. Auch hier möchte ich das mal wieder runterbrechen und euch ein paar praktische Beispiele nennen. Wir haben in Brasilien in den großen Städten sehr viel Autoverkehr. Und um diesen Verkehr zu regeln, gibt es Sinaleras, also Ampeln. Kennt ihr wahrscheinlich in Deutschland auch. Ampeln. So, und in diesen Ampeln sind 3 Farben drin. Da ist einmal oben rot, in der Mitte ist gelb und unten ist grün. Das Erste, was wir lernen mussten, nicht bei der Fahrschule, das haben wir schon in den Schulen gelernt oder im Kindergarten, was diese Farben bedeuten. Grün bedeutet, ihr dürft fahren. Gelb bedeutet, ihr müsst aufpassen. Und rot bedeutet, jetzt bleibt mal bitte stehen. Ne? Wenn du meinst, du bist erhaben über das Gesetz oder du musst dich dem Gesetz nicht unterordnen, weil du eine individuelle Person bist und meinst, ich lege das jetzt so aus, wie ich das möchte, und du drehst die Farben einmal um und fährst bei Rot über die Ampel, dann kann das passieren, dass du das andere Ende der Kreuzung nicht lebend erreichen tust. Könnte passieren. Also hier sehen wir, Gebote sind eigentlich gar nicht verkehrt, ne? Oder? Gebote, sie regeln doch das normale Leben auf dieser Welt. Schlimm wäre es, wenn es diese Sinaleras oder diese Ampeln nicht geben würde und jeder würde fahren, wie er wollte. Die Welt, die würde in einem Chaos versinken. Oder, ich nehme ein anderes Beispiel. Die Bibel sagt uns, ihr sollt nicht die Ehe brechen. So, ich wage es mal zu behaupten, die Welt könnte viel schöner aussehen und es würde viel mehr Freude auf dieser Welt geben, es würde weniger zerbrochene Herzen auf dieser Welt geben, wenn die Menschen sich daran halten würden. Ist das wahr? Die Welt würde ein wenig harmonischer sein. Aber weil der Mensch meint, in seinem Individualismus selber entscheiden zu können, was für ihn richtig und gut ist, lebt er, wie er es möchte. Gebote sind per se nicht schlecht, sondern sie regeln das ganz normale Leben. Oder ich frage euch mal ganz salopp, wer von euch möchte gerne getötet werden? Hand hoch. Guck mal, und weil Gott das wusste, dass keiner von euch getötet werden will, hat er allen Menschen verboten, ihr sagt, ihr sollt nicht töten. Ist doch gut, ne? Ich finde das genial. Wenn Gott das niemals gesagt hätte und jeder könnte machen, was er will, wir hätten hier den Wilden Westen. Ne? Aber weil Gott gesagt hat, ihr sollt nicht töten, gibt es immer noch Menschen, die halten sich daran. Und das ist doch schon mal gut. Das ist doch nicht schlecht. Ne? Gebote sind per se nicht schlecht. Das sind jetzt diese 10 Gebote. Aber was ist mit den Geboten, die Gott uns gibt bezüglich unserer Beziehung zu Gott? Es gibt diese Gebote, die regeln das Leben untereinander, das Leben miteinander. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Aber wie ist das mit den Geboten, die unser Verhältnis zu Gott regeln? Da heißt es zum Beispiel im Erd, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott. So, und jetzt möchte ich dich mal fragen, wie sieht denn deine Beziehung zu Gott aus? Gibt es da noch andere Mächtigkeiten, die um deine Aufmerksamkeit ringen? Oder ist Gott alleine der Herr in deinem Leben? Ist Gott der Einzige, vor dem du dich beugen tust? Ist Gott der Einzige, vor dem du dich demütigen tust? So, auch da darf sich jeder Mensch einmal prüfen. Hat seine Lust am Herrn Tag und Nacht. Interessant ist, dass der David hier von Tag und Nacht spricht. Mir hätte es schon gereicht, wenn er nur sagt, tagsüber. Ne? Das hätte mir schon gereicht. Ne, da hätten wir schon genug zu tun. Aber er sagt hier, der über sein Gesetz nachdenkt, Tag und Nacht. Auch hier möchte ich das noch einmal runterbrechen, sodass ihr das versteht. Wir kommen alle aus dieser Pandemie mit all seinen Nebenerscheinungen, und es war eine fürchterliche Zeit, sowohl für das persönliche Leben als auch für das gesellschaftliche und Gemeindeleben. Wir kommen aus dieser Zeit und wir merken, wir sind immer noch nicht richtig durch, aber diese Zeit, die hat was mit uns gemacht. Und ich muss jetzt aufpassen, wie ich meine Worte wähle. Das hat was mit uns gemacht. Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel. Kennt ihr dieses Sprichwort, ich komme vor Sorgen nicht in den Schlaf? Habt ihr das schon mal gehört? Ja, wer ist schon mal vor Sorgen nicht eingeschlafen? Da, ich melde mich auch. Ich gehöre auch zu denen. Aber was passiert da eigentlich mit uns? Warum können wir da nicht schlafen, obwohl wir müde sind? Weil wir uns beschäftigen mit unseren Sorgen. Ne, da sind Menschen, die sind krank oder die machen sich Gedanken über ihre Kinder, die nicht gläubig sind oder haben andere Probleme. Und ihre Gedanken kreisen sich nur darum, irgendwie für diese Probleme eine Lösung zu finden. Und das raubt ihnen den Schlaf, weil sie genau wissen, sie können die Probleme nicht lösen. Versteht ihr? Der Teufel, ich sage es mal so, der ist ein Räuber, er ist ein Dieb. Und weil er ein Dieb ist, möchte er uns auch den Schlaf rauben. Indem er uns in der Nacht mit Gedanken beschäftigt, die wir sowieso nicht lösen können. Das ist nur eine Facette. Es gibt auch andere Dinge, die man da erzählen könnte. Aber auch Jesus sagt einmal, Leute, hört mal zu. Meint ihr wirklich, dass ihr mit dem Versuch, eure Probleme lösen zu wollen, euer Leben um eine Stunde verlängern könnt? Meint ihr das wirklich? Und Jesus sagt, nein, das könnt ihr nicht. Das funktioniert nicht. Na, wenn euch der Schlaf geraubt wird, das hat eine Auswirkung auf euer Nervensystem, das hat Auswirkungen auf euren ganzen Organismus. Es kann vieles passieren. Jesus gibt uns da einen guten Rat. Und das hört sich jetzt zunächst einmal sehr leicht an. Jesus sagt uns, werfet alle eure Sorgen auf ihn. So, das hört sich leicht an. Das ist jetzt die Theorie. So steht es geschrieben. Und wenn du das den Menschen sagst, die nicht schlafen können, werfet alle deine Sorgen auf den Herrn, dann wird er dich wahrscheinlich fragen, ja, das ist eigentlich schon beleidigend. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen, der ich die ganze Nacht nicht schlafen kann? So, werfet all eure Sorgen auf den Herrn. Jetzt erwartet bitte nicht von mir, dass ich euch sage, wie das geht. Das kann ich nämlich auch nicht. Das kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Werft eure Sorgen auf den Herrn, das muss jeder für sich mit seinem Gott ausmachen. Was ich aber weiß ist, das habe ich früher gelernt in der Schule, als wir noch diese Bundesjugendspiele haben. Kennt ihr diese Spiele noch? Da haben wir immer Weitwurf gemacht, mit dem Völkerball, mit dem kleinen Tennisbällen. Weitwurf gemacht. Ne? Und mal sehen, wie weit wir werfen. Also das Geheimnis, um weit zu werfen, ist, du musst den Ball schon mal loslassen. Ja, sonst, du kannst dir noch so viel Mühe geben, weit zu werfen, solange du den Ball nicht in dich loslässt, wird er nicht fliegen. Ist doch so, ne? Da kannst du dich noch so anstrengen, da kannst du noch so einen großen Anlauf nehmen, wenn du den Ball nicht loslässt, bleibt er in deiner Hand. Das Erste, was wir lernen müssen, wenn wir unsere Probleme auf Gott werfen, wir müssen lernen, loszulassen. Versteht ihr? Wir müssen lernen, loszulassen. Und das sieht folgendermaßen aus, dass wir sagen, Herr, du weißt, ich kann meine Probleme nicht lösen, aber ich übergebe sie dir ganz bewusst. So, und wenn ich sie dir übergeben habe, dann lasse ich sie auch bei dir. Und dann vertraue ich dem Herrn, dass er die Sache in Ordnung bringt. Ist das wahr?
Ja.
So, das wollen wir lernen. Ich komme ja zum Finale, weil die Zeit, die ist 12 Uhr. Aber diesen Satz möchte ich gerne noch mit euch besprechen. Die anderen Verse bewahre ich mich dann fürs nächste Mal auf, wenn ich bei euch bin. Da heißt es in Vers 3, also von diesem Mann, der den Weg der Gottlosen nicht betritt, sondern er hat Freude am Herrn, von diesem Mann heißt es, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. So, ich habe meinen Geschwistern in der Gemeinde immer gesagt, Leute, wenn ihr die Bibel lesen wollt, dann müsst ihr sie ganz genau lesen. Es gibt ja Menschen, die überfliegen die Bibel und lesen nur die Überschriften und wundern sich dann, wenn sie geistig verhungern. Aber die Bibel sagt uns, wir sollen forschen im Worte Gottes, wir sollen graben im Worte Gottes, denn das Wort Gottes ist so voll mit Verheißungen und guten Gedanken, also nicht einfach mal so drüber wegfliegen wie so ein Vogel über die Felder, sondern auch mal zur Landung ansetzen und dann auch mal das rauszupicken, was da gut ist. Und so ist das, was die Bibel uns hier lehrt. Dieser Mann ist gepflanzt wie ein Baum an Wasserflächen. Ihr Lieben, wir sind kein Wildwuchs. Wenn jemand einen Baum pflanzt, dann gibt er sich Mühe. Versteht ihr? Wenn du einen Baum, meinetwegen in einem großen Baumarkt kaufst oder Blumengeschäft kaufst, und möchtest diesen Baum oder diese Blume oder was auch immer jetzt pflanzen, dann gibst du dir Mühe. Das heißt, du gehst nicht nur hin und kaufst den Baum und stellst ihn dann irgendwo hin, sondern du gräbst zunächst einmal ein Loch. So an einem Platz, wo du weißt, da ist Sonne oder da ist Schatten, je nachdem, was der Baum gerade braucht. So, man gibt sich Mühe. Und dann wirst du ihn begießen. Und ich will euch was sagen. Es gibt einen geheimen Gärtner, der hat uns gepflanzt. Und das ist Gott selber. Versteht ihr das? Nicht wir haben uns zu Schafen seiner Weide gemacht, sondern Gott. Gott hat uns zu Schafen seiner Weide gemacht. Gott hat uns gepflanzt an Wasserbächen. Und diese Wasserbäche, von denen die Bibel hier spricht, das ist das heilige und lebendige Wort. Und deswegen weiß ich auch, dass Menschen, die im Worte Gottes zu Hause sind und aus dem Worte Gottes leben, das sind gesunde und kräftige Kinder Gottes. Ist das so? Das Wort Gottes sind diese frischen Wasserbächen. Und wenn du einmal gemerkt hast, wie gut das ist, in diese Worte einzutauchen, dann wirst du merken, es ist jeden Morgen neu. Es ist das Reden Gottes zu uns. Es ist Nahrung für unsere geistliche Seele. Der Mensch lebt nicht, ich könnte euch all diese frommen Sprüche sagen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt vom Worte Gottes. So, einer, der gepflanzt ist am Worte Gottes, der hat die Verheißung. Er wird seine Frucht bringen. Amen. Amen. So, und deswegen sollte sich jede Gemeinde auf die Fahne schreiben, wir wollen eine Gemeinde des Wortes Gottes sein. Amen. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der das Wort Gottes in seiner ganzen Klarheit gepredigt wird. Wir wollen nichts auslassen, denn die Bibel sagt, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und alles ist nützlich, zu Belehrung, zu Ermahnung. Und wenn du das tust, dann wirst du auch merken, die Gemeinde ist gesund. Dieser geheime Gärtner, das ist Jesus Christus selber, und der belässt das nicht damit, dass er dich pflanzen tut. Und dann überlässt er dir den Schicksal oder der Sonne oder wie auch immer, sondern wie gesagt, er kümmert sich um dich. Das heißt, Jesus, er begießt. Er begießt. Und das erleben wir immer wieder neu, dass Jesus uns segnet in Tagen, wo wir meinen, wir sind ausgetrocknet, wir sind dürre. Wir erleben diese Segnungen und diese Gnadenzuweisungen Gottes. Das ist der eine Punkt. Aber das andere ist, ein richtig guter Gärtner, der möchte, dass seine Bäume nicht nur gut aussehen, sondern dass seine Bäume auch Frucht tragen, der beschneidet auch. Und ich will euch was sagen. Dieser geheime Gärtner, Gott selber, er beschneidet uns auch. Und das ist nicht immer angenehm. Das tut manchmal auch weh. Aber wohl dem, der das zulassen tut. Er wird am Ende seine Frucht bringen. So, ich muss zum Schluss kommen. Lieber Pastor Rolf, ich bedanke mich für deine Einladung. Wünsche euch als Gemeinde Gottes Segen.